Ich glaube, mir geht es so wie den allermeisten heute Nachmittag hier, dass wir Gott sehr, sehr dankbar sind für das, was wir in diesen Tagen bisher erlebt haben und dass wir Gott auch besonders dankbar sind für den Tag, angefangen von der Morgenandacht, die beiden Einheiten, die wir schon hatten, und dass wir erleben dürfen, dass Gott durch sein Wort redet, dass Gottes Wort lebendig ist und dass Gottes Wort uns erreicht, dass es etwas in uns bewirkt. Darüber freue ich mich und wünsche so sehr, dass das nicht umsonst wäre. Und das ist eine Bitte, die ich persönlich auch für mich habe, denn Gott hat auch mir viele Dinge gezeigt. Und an und für sich war ich an mancher Stelle der Meinung gewesen, dass es gar nicht Not tut, dass ich heute Nachmittag mein Thema bringen würde. Denn im Grunde genommen alles, was Robert sagte, passt auf das Thema, über das wir heute Nachmittag sprechen wollen. Und ihr habt das Thema ja in den Stundenplänen ausliegen. Es geht um soziale Beziehungen. Ich habe es ein wenig anders genannt, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Einerseits waren das meine Gedanken, andererseits glaube ich, dass Gott ja im Vorfeld diese Tage geplant hat. Und wie das hier auch schon zum Ausdruck kam, wir haben mit den Brüdern schon seit mehreren Wochen, Monaten gemeinsam gebetet, für diese Tage gebetet, für die Planung dieser Einheiten gebetet. Und so glaube ich, dass Gott es so vorgesehen hat, dass wir jetzt noch dieses Thema gemeinsam haben. Und wenn ihr hier und da auf Wiederholungen treffen werdet, so erachtet es eher als eine Bestätigung oder vielleicht auch dafür, dass Gott uns hier besonders etwas zeigen möchte. Soziale Beziehungen oder zwischenmenschliche Beziehungen, sie sind für uns Menschen, für unsere persönliche Entwicklung sehr, sehr wichtig. Es gibt da einen Bibelvers in unserer Bibel, der beginnt so: Es ist nicht gut. Wie geht er weiter? Dass der Mensch allein sei. Und wir wenden diesen Bibelvers ganz häufig auf die Ehe an. Und das liegt ja auch sehr nahe. Gott sagt es ganz am Anfang, als er Adam geschaffen hat und ihm dann Eva zuführt oder an die Seite stellt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wisst ihr, es ist so ein besonderer Segen, dass wir einander haben dürfen, dass wir umgeben sind von Mitmenschen, dass wir nicht irgendwo isoliert alleine sind. Jemand sagte das in diesen Tagen, dass es grausame Experimente gab, wo man Kinder isoliert hat und geschaut hat, wie wirkt sich das auf sie aus, wenn sie allein aufwachsen. Soziale Netzwerke sind in aller Munde, wir haben in diesen Tagen schon etwas davon gehört, aber wisst ihr, der Erfolg dieser Netzwerke sagt uns ja nichts anderes aus, als dass Menschen sich irgendwo nach Beziehungen sehnen. Sie möchten miteinander Gemeinschaft haben. Sie möchten von Menschen verstanden werden. Sie möchten gemocht werden. Sie möchten akzeptiert werden. Und deshalb stellen wir, glaube ich, alle fest, dass zwischenmenschliche Beziehungen uns in nahezu allen Lebensbereichen begegnen. Dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, da beeinflussen sie sich gegenseitig. Wenn ihr jüngere Geschwister habt, die in einem behüteten Elternhaus aufwachsen, dann kommt irgendwann in vielen Familien der Zeitpunkt, wo diese Kinder dann das letzte Jahr vor der Schule in den Kindergarten gehen. Und nach kurzer Zeit, manchmal nach wenigen Wochen, sagen die Eltern: Ich erkenne mein Kind nicht wieder. Und ihr macht vielleicht auch diese Feststellung. Das heißt, irgendwas passiert in den Kindern. Sie werden von ihrem neuen Umfeld, von den Mitmenschen beeinflusst. Es ist dieser deutsche Dichter Goethe, der einmal sagte: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Diese Aussage liegt ziemlich viel Wahrheit. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Weil der Umgang mit Menschen wird Einfluss auf uns haben. Manche Schüler erinnern sich ein Leben lang an einzelne Lehrer, an die, die ihnen etwas beigebracht haben. Andere aus anderen Gründen. Manche Lehrer erinnern sich an die Schüler, obwohl sie sie 20 Jahre nicht mehr unterrichten. Aus welchem Grund? Weil wir uns gegenseitig beeinflussen. Und wisst ihr, diese gegenseitige Beeinflussung, sie hat ein so großes Potenzial. Und ich hoffe, dass wir das darin erkennen. Zwischenmenschliche Beziehungen haben ein riesengroßes Potenzial für uns, die wir gläubig sind, die wir Kinder Gottes sind. Aber es ist auch diese andere Seite da, dass es eine große Gefahr für uns ist, weil auch wir beeinflusst werden. Und deswegen ist dieses Thema, diese Beziehung zu unseren Mitmenschen so wichtig. Ich möchte für heute Nachmittag nur einen einzigen Vers lesen, möchte uns aber vom Kontext her dorthin führen. Und zwar kennt ihr sicherlich die Begebenheit, als Johannes und Jakobus, das sind die Söhne des Zebedäus, zu Jesus kommen und eine Bitte haben. Sagen, Herr, wir möchten, dass, wenn wir einmal bei dir im Himmel sind, wir einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen können. Und jetzt entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Und schlussendlich sagt Jesus ihnen, das kann ich euch nicht garantieren. Denn das steht mir gar nicht zu. Und dann heißt es, dass die anderen 10 Jünger sich über Johannes und Jakobus ärgerten. Jetzt sind wir mittendrin, zwischenmenschliche Beziehungen. Und Jesus merkt das, dass da jetzt zwischen ihnen ein Problem entsteht. Und Jesus nimmt jetzt alle 12 zusammen, er ruft sie zu sich und jetzt gibt er ihnen Unterricht. Und wisst ihr, was er ihnen sagt? Schlag mal auf Matthäus 10. Jesus sagt ihnen, wer unter euch der Größte sein will, der muss zum Diener werden. Wer hochgehalten sein will, der muss zum Niedrigsten werden. Und dann, was mich beeindruckt hat, und auf diesen Vers möchte ich jetzt, das soll der Schwerpunkt heute Nachmittag sein, Vers 45, die Aussage, die Jesus selbst trifft. Markus 10, Vers 45. Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Wenn wir das auf das Thema von heute Morgen anwenden wollen, dann wird Jesus uns hier zum Vorbild. Er ist das Opfer geworden, er hat sein Leben hingegeben, er hat bezahlt, um uns zu dienen. Und wir wollen bei diesem Thema der Beziehung von Menschen untereinander uns Jesus zum Vorbild nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr für diese gesamte Stunde bei jedem Gedanken, den ich uns bringen werde, euch versucht, das vor Augen zu halten, was Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen. Unser Motto lautet, in der Welt, aber nicht von der Welt. So wie wir in der Welt leben, so lebte Jesus ja in der Welt. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus versucht wurde, so wie wir versucht werden. dass Jesus Bedürfnisse hatte, so wie wir Bedürfnisse haben. Und so wie wir Menschen nach Beziehungen suchen, Beziehungen brauchen, so suchte auch Jesus diese Beziehungen. Und ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass er das in einem weit größeren Maße tat, als wir das tun. Denn das Bemerkenswerte ist ja, dass Jesus gerade wegen uns Menschen kam. Gerade weil er ja eine Beziehung zu uns aufbauen wollte. Er wollte uns dienen, deswegen ist er gekommen. Es gibt diese Aussagen Jesu, diese Ich bin gekommen Worte. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Er kam wegen des einzelnen Menschen. Ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit seiner Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Vielleicht verstehen wir dieses Wort nicht sofort, aber Jesus spielt hier darauf an, dass wenn jemand anfängt, Jesus nachzufolgen, dann wird er Widerstände erleben. Aber Jesus ist gekommen, um Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und wenn das passieren wird, dann sollte es die, die nachfolgen, nicht wundern. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin zu euch gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht auf. Ich bin zu euch gekommen. Es suchte die Beziehung zu den Menschen. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Ich bin gekommen, um euch zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen. Jesus sucht die Gemeinschaft mit anderen Menschen in der Welt. Da wird uns die Begebenheit in Lukas berichtet, wie er als 12-Jähriger mit seinen Eltern nach Jerusalem zieht, in den Tempel geht und dann in Jerusalem bleibt, obwohl die Eltern zurück nach Nazareth gehen. Und das Merkwürdige ist, dass die Eltern gar nicht beunruhigt sind, als sie feststellen, Jesus ist nicht da. Sie dachten, er ist mit irgendwo in dem Tross, die zurück von Jerusalem waren, bei den Verwandten. Und erst am Ende des ersten Tages fangen sie sich an, Sorgen zu machen und fangen jetzt an, Jesus zu suchen. Was zeigt uns das? Jesus war offenbar ein aufgeschlossenes Kind. Er nähert sich dem jugendlichen Alter und er suchte Gemeinschaft mit anderen Leuten. Es hat die Eltern nicht beunruhigt, dass Jesus nicht da war. Erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Jesus sucht die Gemeinschaft und ich glaube, sie waren es von Jesus gewohnt. Als über 30-Jähriger, als sein aktiver Dienst auf der Erde begann, da hatte Jesus bald den Ruf weg, dass er ein Freund der Sünder und der Zöllner wäre. Man sagte über ihn, was für ein Fresser und Säufer, der mit den Zöllnern und Sündern sitzt. Das war das Zeugnis, das man ihm ausgestellt hat. Andere lehnten sich dagegen auf, dass Jesus mit den Samaritern sprach, mit den Feinden Israels. Auch hier sehen wir, er suchte Gemeinschaft. Und er schreckte auch nicht davon zurück, sich von einer Frau die Füße salben zu lassen, die wegen ihrer Lebensweise verachtet war, weil sie eine Prostituierte war. Die Menschen sehen das alles und fragen sich, was ist das für ein Mensch, der so etwas tut? Welcher Gemeinschaft? Mit wem pflegt er Gemeinschaft? Und dann hören wir, dass Jesus auch eine besondere Beziehung zu Lazarus und zu seinen Schwestern Martha und Maria in Bethanien pflegte. Ich glaube, wenn er durch Bethanien durchzog, dann war er immer dort gewesen. Er kehrte in ihrem Haus ein. So, was zeigt uns das alles? Jesus suchte Gemeinschaft mit den Menschen. Und da, wo er auftrat, war er in der Regel von Menschen umgeben. Aber ich möchte eines herausstellen. Jesus oder im Mittelpunkt seines Handelns, auch in Bezug auf seine Beziehungen, stand immer der Mensch, den er zum Vater führen wollte. Es ging Jesus immer darum, den Menschen zu dienen. Und wenn er mit den Zöllnern aß, wenn er Gemeinschaft mit den Sündern hatte, dann hatte er den Menschen im Auge. Wenn er auf der Hochzeit in Kana war, dann ging es ihm nicht um das Feiern, sondern es ging ihm um die Menschen, die auf der Hochzeit waren. Und es ging ihm darum, dass die Menschen ihn, Christus, erkennen sollen. Und das ist das Entscheidende. Er kam, um zu dienen. Er wollte die Menschen für den Himmel begeistern. Und Jesus, er wird uns hier zu einem Vorbild. Und deshalb möchte ich dir heute Nachmittag sagen, dass es gut ist, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Denn wir leben in dieser Welt. Es ist wichtig und es ist gut für uns, eine gute Beziehung zu unseren Eltern zu haben, zu unseren Großeltern zu haben, zu unseren Geschwistern zu haben, zu unseren Schulfreunden, zu unseren Kommilitonen, zu unseren Lehrern, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Vorgesetzten, auch zu denen, denen wir womöglich vorgesetzt sind, die uns unterstellt sind, zu unseren Nachbarn. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden vergessen habe. Es ist gut, dass wir intakte Beziehungen zu ihnen pflegen. Doch eines habe ich vergessen. Jesus sagt, dass wir auch eine gute Beziehung zu unseren Feinden haben sollen. Matthäus 5, 44, da heißt es: Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Sieh mal, wie weit das greift. Jesus möchte, dass wir gute Beziehungen zu unserem Umfeld haben. Denn in dieser Beziehung zu den Mitmenschen liegt ein so tiefes Potenzial. Gott kann und will uns an dieser Stelle gebrauchen und wir haben heute Vormittag so viel davon gehört. Aber an dieser Stelle ist wirklich Vorsicht geboten, denn diese Beziehungen zu den Mitmenschen sind oft ein schmaler Grat. Denn die Wechselwirkung, oder es ist ja eine gegenseitige Wechselwirkung, in die wir uns begeben. Das hängt oft von dem Temperament des einzelnen Menschen ab. Das hängt von unserem Charakter ab. Ich habe da ein Beispiel vor Augen, wo die Beziehung einer Frau dazu geführt hat, dass sie ihren Mann nahezu komplett von seiner Familie isolieren konnte. Allein durch die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Und das veränderte ihn, dass er die Verbindung zu seiner Familie nahezu komplett abgeschnitten hat. Ich möchte uns damit nur zeigen, dass in unserer Beziehung zu den Mitmenschen manchmal wirklich ein schmaler Grat ist und ein Nachteil für uns sein kann. Und dass es wichtig für uns ist, dass wir beide Seiten kennen. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal diesen Ausdruck falsche Freunde gehört. Es kann sein, dass wir womöglich falsche Freunde in unserem Leben haben, die uns in unserem Gottdienen ein Hindernis sind. Und wir müssen das prüfen, wir müssen uns selbst hier prüfen, ob Menschen in unserem Umfeld uns womöglich ein Hindernis sind. Und ich wünsche, dass Gott uns hier hilft, dass er uns hilft, aufrichtig zu sein. Aber weil Beziehungen für uns wichtig sind, sollten wir dafür beten, dass Gott uns in unserem Leben mit den richtigen Menschen zusammenführt. Menschen, denen ich eine Hilfe sein kann. Menschen, die mir eine Hilfe sein können. Wir haben mit unseren Jugendlichen bei der letzten Jugendfreizeit über das Thema des Willens Gottes gesprochen. Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Und wie Robert das heute Morgen auch schon sagte, Gott hat uns in so vielen Fällen schon klar gesagt, was er von uns erwartet. Und einer seiner Willen ist, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und wir haben uns gefragt, wie können wir dieses Trachten nach dem Reich Gottes in unser Alltagsleben einfließen lassen, in unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und wisst ihr, hier haben wir Möglichkeiten, und da wiederhole ich das, was Robert heute Morgen sagte. Unser Beruf ist für uns nicht das Entscheidende, aber wenn du für einen Beruf betest, und das ist gut, dass du das tust, für die Entscheidung, die du triffst, dann bitte doch Gott darum, dass er diesen Beruf, das Umfeld, in dem du später landest, dazu gebraucht, dich mit den richtigen Menschen zusammenzuführen. Dass du nach seinem Reich trachtest, zuerst. Dass es dir wichtig ist, dass der Beruf ein Türöffner wäre, richtige Menschen zu treffen, denen du eine Hilfe sein kannst. Und an dieser Stelle kannst du Matthäus 6, 33 erfüllen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zeige Gott, dass dir das wichtig ist in deiner Entscheidung. Das Ganze betrifft auch deinen Wohnort. Wenn du eine Wohnung suchst, eine WG suchst, bete dafür, dass Gott dich hier mit den richtigen Menschen zusammenführt. Menschen, denen du ein Segen sein kannst. Und wenn dein Beruf noch Jahre in der Zukunft liegt, dann bete für die Freunde in deiner Klasse, dass Gott dich dort Menschen in den Weg stellt, denen du helfen kannst, für die Studenten. Und es durchzieht letztendlich alle Bereiche in unserem Leben. Wenn du jetzt in Kürze einen Urlaub planst, dann lernst du vielleicht neue Menschen kennen. Sind das Zufallsbegegnungen? Oder trachte ich auch im Urlaub am ersten nach dem Reich Gottes und kann sagen, Herr, gib mir doch Gelegenheit, auf Menschen zu treffen, denen ich ein Zeugnis sein kann. Beziehungen aufbauen, nicht davor zurückschrecken. Bete dafür, dass Gott dir in deinem Alltag Menschen in den Weg stellt. Ich hatte das Pfingsten schon gesagt, dass es mich so beeindruckt hat, wie Gott einen Philippus gebrauchen konnte und wie Gott diesen Philippus mit dem Finanzminister Äthiopiens zusammenbringt, der ein Bedürfnis in seiner Seele hatte, die sich so sonst nie kennengelernt haben, aber Gott kann es durch seinen Geist tun. Und das will er ja auch heute in unserer Zeit tun. Und deswegen sollten wir dafür beten. So, wir sind in der Welt und wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, gute Beziehungen zu pflegen. Ich habe mich in meiner Vorbereitung gefragt, was nützt es meinem Nachbarn, dass er neben mir lebt? Wenn es mir aber nicht gelingt, eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Das wird wichtig sein für uns und für unser Leben. Wir sind in der Welt, wir pflegen Beziehungen, aber wir sind nicht von der Welt. Und auch das möchte ich jetzt mit der Hilfe Gottes auf dieses Thema Beziehungen anwenden. Wir sind nicht von der Welt, wisst ihr? Die Beziehung zu unseren Mitmenschen, sie unterliegt biblischen Prinzipien. Und ich war selbst am Ende überrascht, wie viele Hinweise Gott uns in seinem Wort gibt, bezogen auf Beziehungen in unserem Umfeld oder zu Menschen in unserem Umfeld. Und ich habe jetzt einige Bibelstellen nur herausgeschrieben und möchte euch da einige Punkte nennen, die wir berücksichtigen sollten. Und ich möchte euch den Rat geben, ich habe das nicht ausgeschöpft oder nicht umfänglich herausgearbeitet, sondern dass ihr euch diese Bibelstellen aufschreibt und dass ihr sie studiert. Wir haben heute Morgen einige Hinweise bekommen, wie wir das tun können. Aber ich möchte euch nur so einige Hilfestellungen dazu bieten. Da ist zunächst 1. Petrus 2, 11 und 12, die Verse 11 und 12. Hier bringt Petrus zum Ausdruck, dass wir als Christen, als Kinder Gottes unter Menschen leben, die Gott nicht kennen. Und ich denke, jeder von euch wird das bestätigen. Er lebt unter Menschen, die Gott zu einem großen Teil nicht kennen. Gott sei Dank, wenn wir eine Gemeinde haben, wenn wir eine Jugendgruppe haben, aber Dieses Wort trifft zu. Und deshalb sagt er, führt unter ihnen ein vorbildliches Leben. Das ist die Erwartung, die Petrus gestellt hat. Und das ist die Erwartung, die Gott ja auch an uns stellt. Weil es Menschen sind, die Gott nicht kennen, sind wir gefordert, ein vorbildliches Leben zu führen. Und heute in einer Zeit, wo das Böse vielfach gut geheißen wird, dann bedeutet das für uns eigentlich, dass wir oft gegen den Strom schwimmen müssen. Dass wir oft nicht mit dem Mainstream mitgehen können. Wir hörten über das Thema Medien, wir hörten über das Thema Musik. Und es gibt ja auch andere Bereiche des Lebens und ich werde einiges gleich auch noch aufgreifen. Das kann dazu führen, dass ihr von Menschen verachtet werdet. Dass sie vielleicht nicht so viel mit euch zu tun haben wollen. Petrus spricht hier, dass sie euch verleumden, vielleicht als Übeltäter hinstellen. Aber jetzt kommt eine Sache, die dieses Bild von euch ändern kann. Doch wenn sie das Gute sehen, wenn sie die guten Werke sehen, die ihr tut, das kann ihnen helfen, ihre Meinung über euch zu ändern. Das kann sie eines Besseren belehren. Das ist das, was Petrus sagt. Wenn sie das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Und deswegen zeichne dich in deinem Umfeld durch ein vorbildliches Verhalten aus. Und das können manchmal so einfache, so praktische Dinge sein. Wir haben vor kurzem mit einigen Jugendlichen eine Telefonzuhörerin besucht, die Schwester Schiebe. Und sie erzählte uns, wie entsetzt sie ist, wie respektlos junge Menschen heute aufwachsen, respektlos gegenüber älteren Menschen. Da kommt sie in die Straßenbahn und sie hat eine gewisse Gehbehinderung, ihre Knie sind kaputt und sie sagt, da sitzen junge Leute auf einem Vierersitz und nicht ein einziger steht auf und bietet ihr einen Platz an. Eine solche Kleinigkeit und keiner merkt es, keiner sieht es. Aber fallen wir dadurch auf? Können wir an dieser Stelle ein Vorbild sein? Das ist eine Kleinigkeit. Wir haben heute Morgen schon einige Beispiele gehört, was wir tun können, was wir machen können. Aber vielleicht noch etwas hinzugefügt, wo wir Erfahrungen sammeln können. Ihr erlebt es sicherlich in euren Schulen, vielleicht auch an den Unis, dass ihr irgendwo mal eine Reinigungskraft seht, die ihre Aufgaben nachgeht, ihre Arbeit tut. Und vielleicht schleppt sie irgendwo einen Müllsack zu der Mülltonne und du gehst an ihr vorbei. Wie wäre es, wenn du ihr diesen Müllsack einfach mal abnimmst und ihn für sie trägst und sie fragst, wo du ihn hinbringen kannst. Und weißt du, dieses dein Verhalten, das wird den Menschen ansprechen. Es wird ihn fragend machen. Und ich habe das persönlich erleben dürfen und ich bin Gott so dankbar dafür. Du versetzt die Menschen damit regelrecht in Staunen. Und bitte Gott einfach um geöffnete Augen, dass er dir zeigt, wo du Gutes tun kannst, was du tun kannst. Vielleicht ist dein Nachbar jemand, der schon etwas älter ist, vielleicht nicht mehr so kann, wie er möchte. Und du siehst, dass der Rasen in seinem Garten schon recht groß ist. Wie wäre das, wenn du ihm einfach mal anbietest, den Rasen für ihn zu mähen? Weißt du, was nützt es dem Nachbarn, dass du neben ihm lebst? Wir haben heute Morgen gehört, dass das Reden Silber ist und ich stimme Robert zu 100% zu. Und das ist etwas, was mich persönlich anklagt, dass ich mich darauf ausruhe, vielleicht gute Dinge zu tun, aber in vielen Situationen nicht den Mut aufbringe, auch etwas zu sagen. Deswegen bin ich dankbar für die Hilfestellung, die wir heute Morgen bekommen haben. Aber, weißt du, du kannst mit dem Gutes tun die Basis bilden. Du kannst mit dem Gutes tun Menschen, den Zugang zu Menschen gewinnen. Und bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wie du es anstellen kannst, wie du dienen kannst. Jesus kam zu dienen. Geh mal deine Nachbarn durch. Wer könnte da nicht nur beim Rasenmähen an anderer Stelle Hilfe gebrauchen? Wem könntest du mal beim Einkaufen unterstützen? Hier sind wir wieder bei älteren Leuten. Vielleicht hörst du davon, dass der Sohn der Tochter der Nachbarin Schwierigkeiten in der Schule hat, in Mathe nicht so gut klarkommt. Vielleicht ist das dein Fach und du könntest ihm einfach Nachhilfeunterricht anbieten. Und weißt du, Menschen werden fragen, warum tust du das? Und dann darfst du bereit sein, ein Zeugnis zu sagen. Die Bibel, sie fordert mich auf, Gutes zu tun. Denke einfach mal darüber nach, welche Möglichkeiten sich dir bieten, um 1. Petrus 2, 11 und 12 auszuleben. Dann Philipper 2, Verse 14 und 15. Hier sagt Paulus, dass wir alles ohne Murren und ohne Zweifel tun sollen. Auch da hatte Robert uns heute Morgen Beispiele gebracht. Und reflektiere hier einfach mal dein eigenes Leben. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit zu Hause? Wie geht es dir in der Schule? Und das, was Robert sagte, ich möchte euch diese Bibelstellen mitgeben. Und zwar in 2. Mose 16, Vers 2, da lesen wir davon, dass das Volk sich gegen Mose auflehnte. Und es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und dann sagt Mose ihnen in Vers 7 und 8, gleiche Kapitel, 2. Mose 16, 7 und 8, und des Morgens werdet ihr des Herrn, es ging darum, dass sie sich nach den Fleischtöpfen in Ägypten sehnten, wo sie Brot die Fülle hatten und wo sie nicht hungern mussten, und das brachten sie jetzt gegenüber Mose hervor. Und jetzt verheißt Gott ihnen ja das Manna und verheißt ihnen Wachteln, und hier heißt es jetzt, und des Morgens, sagt Mose zu dem Volk, werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle. Darum, dass der Herr euer Murren gehört hat, dass ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Hier haben wir den biblischen Beweis dafür. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch auszeichnen, dass wir alles ohne Murren und ohne Zweifel tun sollen. Ohne Zweifel heißt hier, ohne misstrauische oder ängstliche Bedenken. Kann ich das tun, kann ich das nicht tun? Du sollst keinen Zweifel haben bei dem, was du tust, sondern du sollst es in einer Sicherheit tun, die Gott dir gibt. Und wenn du Fragen hast bezüglich mancher Dinge, und ich weiß, dass ihr Fragen habt, dann dürft ihr Gott fragen. Und er will euch diese Sicherheit an der Stelle geben. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es hier an dieser Stelle, ihr sollt ein Tadel, in Philipper 2, 14 und 15, das ist jetzt Vers 15, ihr sollt ein tadelloses Leben führen. Hier haben wir das wieder, ein vorbildliches Leben, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Ein lauteres, ein reines Leben. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, zwischenmenschliche Beziehungen, als Kinder Gottes in der heillosen und verdorbenen Welt, dann werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ich finde, hier ist die neue Genfer Übersetzung ein bisschen schwach. Sterne am Nachthimmel, wie viel Licht haben Sterne am Nachthimmel, wenn es um die Erleuchtung unseres Weges geht? Sie leuchten, ja. Aber andere Übersetzungen sprechen hier davon, dass unser Licht in der Welt leuchten soll, dass Gott durch uns leuchten will, dass Gott durch uns Orientierung geben will. Wobei ich denke gerade daran, auch Sterne können uns Orientierung geben, keine Frage. Aber das nur nebenbei. Wenn wir ein tadelloses Leben führen, dann werden wir zu Licht, zu einem Licht für die Menschen in unserem Umfeld. Und das ist es, was Gott von uns erwartet. Eine weitere Bibelstelle, Epheser 5, und hier ein etwas längerer Abschnitt, Epheser 5, 1 bis 11. Hier fordert Paulus die Empfänger des Briefes und er fordert uns dazu auf, dass wir uns Gott selbst zum Vorbild nehmen sollen. Und deswegen einleitend auch dieser Bibelvers aus Markus 10, 45, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um mir dienen zu lassen. Es heißt hier in Epheser 5, dass alles, was wir tun, von der Liebe bestimmt sein soll. Und noch einmal, das sind nur ganz kurze Hinweise, weil uns einfach die Zeit fehlt, das auszuschöpfen. Aber was heißt es für mich, alles aus Liebe zu tun? Denke einmal an deinen Alltag. Die Dinge, die du tust, aus Liebe zu tun. Aus Liebe zu Gott und auch aus Liebe zu deinem Nächsten. Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Er dient uns. Und Gott möchte, dass wir unser Leben hingeben, dass wir ein Opfer werden und dadurch Gottes Liebe anderen Menschen zum Ausdruck bringen. In diesem Abschnitt, Epheser 5, spricht Paulus davon, dass sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, auf diese Dinge, auch Habgier, Geiz, auf diese Dinge sollen wir uns nicht einmal mit Worten einlassen. Geschweige denn, dass wir damit in Verbindung gebracht werden können. Wir haben in dem Vortrag von Arthur gehört, wie schnell das passieren kann, dass du einfach eine CD angeboten bekommst. Und die Frage, die sich da stellt, ist, wie gehen wir damit um? Haben wir die Kraft? Können wir an dieser Stelle ein vorbildliches Leben führen? Mag Gott uns hierin helfen und gnädig sein? Es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich damit zu beschäftigen. Das sind die Worte Paulus hier in diesem Wort. Genauso Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze haben bei uns nichts zu suchen. Das sagt uns Paulus hier in Epheser 5. Hütet euch, mit solchen Menschen, die das tun, gemeinsame Sache zu machen. Hinweise für unsere zwischenmenschliche Beziehungen. Vielleicht erkennen wir, dass wir die Beziehung zu manchen Menschen einfach abbrechen müssen, weil unser Ermahnen nicht hilft, weil wir an der Stelle nicht weiterkommen. Wir sollen mit diesen Menschen keine gemeinsame Sache machen. Beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine Früchte hervorbringt. Das ist eine Aufforderung. Und dann sagt Paulus etwas, was uns unheimlich schwer fällt. Deckt solches Tun viel mehr auf. Weißt du, auch das ist Verantwortung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das fällt auch mir persönlich so schwer. Ich weiß nicht, ob mancher von euch diesen Spruch mal gehört hat. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt. Wie geht das weiter? Der Denunziant. Jemand, der andere verpfeift. Jemand, der irgendwo einen verdeckten Hinweis gibt, der jemanden anzeigt. In diesem Fall womöglich mit jemand anderem darüber redet, was Schlimmes getan wurde. Und wie ist das, wenn du an deiner Schule Drogen angeboten bekommst? Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, aber ich kann mir das vorstellen, dass es so ist. Wir haben Verantwortung an dieser Stelle. Und vielleicht solltest du in einem persönlichen Gespräch mit dieser Person reden. Und wenn das nicht hilft, decke ihr Tun auf. Bewahre deine Mitschüler, bewahre deine Freunde davor, dass sie hier womöglich in eine Sache kommen, die ihr ganzes Leben verdirbt. Bitte Gott dafür, dass er dir dabei hilft. Das ist nicht einfach. Aber wir tragen Verantwortung. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns an dieser Stelle? Erste Petrus 4, Vers 4. Hier spricht Petrus von den Kindern Gottes, die eine Veränderung als Kinder Gottes haben, sie ja erlebt, aber von den Menschen, die zu Kinder Gottes geworden sind. Und er sagt jetzt, wenn ihr mit den Leuten, mit denen ihr in der Vergangenheit zu tun hattet, wieder zusammenkommt, dann werden sie sich wundern, dass ihr mit ihnen nicht mehr mitmacht. Sie werden sich wundern, dass ihr an ihrem zügellosen Treiben nicht mehr teilnehmt, dass ihr die Begierden, die sie ausleben, Bedürfnisse, die sie haben, auf unmoralischen Gebieten, dass ihr da nicht mitmacht, dass ihr an den Alkoholexzessen, die sie mitunter durchführen, dass ihr nicht teilhabt. Petrus spricht hier von Schlemmen, von Saufen, von anstoßendem Götzendienst, dass ihr euch von diesen Dingen enthaltet. Und wir müssten hier die Sachen heute vielleicht anders definieren. Aber vielleicht bist du jemand, der stundenlang mit deinen Freunden in LAN-Partys abhingst und Zeit noch und nöcher damit verbracht hast und vielleicht Spiele gespielt hast, die dir gar nicht weiterhelfen, die dir sogar ein Hindernis sind. Und jetzt hast du dich bekehrt und du merkst, du kommst hier an dieser Stelle nicht weiter. Und vielleicht solltest du hier einen Schnitt machen. Vielleicht solltest du für deine Mitmenschen zu einem Vorbild werden. Und kannst dadurch etwas in dem Leben dieser Menschen auslösen. 2. Korinther 6, Vers 14. Mache nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen, als du sie verfolgst. Ähnlich wie das Wort an die Epheser, dass wir uns mit diesen Menschen, die Böses im Sinn haben, die uns in unserem geistlichen Leben nicht weiterhelfen, dass wir da vorsichtig sein sollen, dass wir mit ihnen keine gemeinsame Sache machen. Und ich werde gleich noch ein wenig konkreter darauf eingehen. Petrus sagt uns, dass wir durch unser Gutes tun, durch unser Verhalten, dass wir durch unser Vorbild die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen sollen. 1. Petrus 2, Vers 15. Unwissenheit der Menschen zum Schweigen bringen. Menschen, die nichts von Gott wissen. Diese Unwissenheit, die manchmal als Schreien wahrgenommen wird. Menschen, die nichts von Gott kennen. Dass diese Unwissenheit ein Ende findet. Weil du eine Beziehung zu diesen Menschen pflegst. Weil sie sehen, dass du anders bist, dass du anders handeln kannst. Erste Petrus 3, 15 bis 17. Sei jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der mehr über die Hoffnung wissen möchte, die dich erfüllt. Auch dieser Abschnitt aus 1. Petrus bezieht sich auf zwischenmenschliche Beziehungen und es stehen ja einige Gedanken mehr hier drin, dass wir das freundlich tun sollen, dass wir das respektvoll tun sollen. Aber dass wir bereit sein sollen, Menschen Rede und Antwort zu stehen, Das soll unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auszeichnen. Und dann sagt er hier in Vers 17, dass wenn es mal Gottes Wille sein soll, dass wir leiden müssen in solchen Situationen, dann ist es besser für uns, dass wir leiden, weil wir Gutes tun und nicht um des Bösen willen leiden würden. Hinweise für zwischenmenschliche Beziehungen. Und aus diesen Versen, und es gibt noch eine ganze Reihe mehr, erkennen wir, dass die Bibel uns Prinzipien aufstellt, dass sie uns zeigt, wie zwischenmenschliche Beziehungen aussehen sollen. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und dann bin ich auch auf einen Bibelabschnitt gestoßen, der uns Prinzipien für den Umgang mit Glaubensgeschwistern zeigt. Der uns Prinzipien zeigt, wie ihr als Jugendliche miteinander umgehen könnt. Auch da erwartet Gott bestimmte Merkmale in unserem Leben. Und hier möchte ich euch Philipper 2, 1 bis 5 nennen. Und in der neuen Genfer Übersetzung beginnt Paulus hier mit einer Frage. Und zwar, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Moment mal, nicht wahr? Er setzt das voraus. Es ist dir wichtig, euch einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Kannst du das? Bist du deinem Bruder, deiner Schwester durch dein Leben, durch die Beziehung, die du zu ihnen hast, wirklich eine Ermutigung? Welche Möglichkeiten bieten sich dafür? Du hast heute Morgen eine ganze Reihe gehört, indem du für sie betest, indem du sie mal anschreibst, fragst, wie es ihnen geht, indem du sie ihnen mitteilst, dass du für sie betest. Da bieten sich so viele Möglichkeiten für uns. Nicht wahr? Es ist euch wichtig. Und dann sagt Paulus weiter, es ist euch wichtig, gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Wie ist das in eurer Jugendgruppe? Habt ihr tiefes Mitgefühl mit einem Jugendlichen, der gefallen ist, dem es nicht so gut geht? Habt ihr den Mut, ihn anzusprechen? Könnt ihr mit ihm zusammen beten? Könnt ihr ihm Hilfe anbieten? Paulus sagt, es ist euch wichtig, gegenseitig mit Liebe zu trösten und Gemeinschaft im Heiligen Geist zu haben. Was ist uns wichtig in unseren Beziehungen zu unseren Glaubensgeschwistern? Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet alle mit der gleichen Liebe. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir am Samstag diese schwierige Situation nach dem Vortrag von Viktor hatten. Dass da plötzlich ein Spannungsfeld aufgebaut wurde, das uns im ersten Moment verunsichert hat. Aber wisst ihr, ich bin auch so dankbar, dass wir erleben durften, dass es uns wichtig ist, dass es nichts gibt, was uns gegeneinander aufbringt. Dass wir miteinander reden können, dass wir Dinge ausräumen können. Und ich erlebe das manchmal, dass von Jugendgruppen gesagt wird, dass es da Parteien gibt, dass es da zwei Lager gibt. Ist es uns wichtig, dass zwischen uns nichts aufkommt? Dass wir einander in Liebe begegnen können, dass wir über Probleme reden können? Oder ducken wir uns da weg? Sprechen wir Probleme nicht an? Trauen wir uns heute nicht mehr, Probleme anzusprechen? Aber weißt du, wenn du durch Gutes tun eine gute Basis legst, Zugang zu Menschen zu bekommen, dann darfst du dich auch trauen, Probleme anzusprechen. Und das ist wichtig. Dass wir einander zur Seite nehmen können. Und wenn du derjenige bist, der dieses Problem verursacht, lass mit dir reden. Zeige dem anderen, dass es dir wichtig ist, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt, dass du dich korrigieren lässt, dass du dich verändern lässt. Denn dazu sind ja zwischenmenschliche Beziehungen da. Rechthaberei, sagt Paulus, und Überheblichkeit dürfen keinen Platz haben. Seid demütig genug, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Wisst ihr, das sind so Gedanken, wir lesen da manchmal so schnell drüber weg und das ging mir genauso. Aber das sind alles Aufforderungen oder alles biblische Prinzipien, wie zwischenmenschliche Beziehungen aussehen sollen. Und das muss sich in meinem Leben doch irgendwo widerspiegeln. Sei auf das Wohl des anderen bedacht. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das sagt Paulus hier in diesem Abschnitt in Philipper 2. Und dann sagt er, es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Und dann kommt dieses Loblied auf Christus, wo wir heute Morgen den Hinweis bekommen haben, dass wir das mal als Bibelarbeit nehmen sollen. Philipper 2, wo Eigenschaften Jesu beschrieben werden, wo sein Kommen auf die Erde beschrieben wird. Was bedeutet das uns? Wie wird er uns an dieser Stelle zum Vorbild? In der Welt, aber nicht von der Welt. Es gibt biblische Prinzipien für den Umgang miteinander. Das zeigt uns Gottes Wort ganz deutlich. Das heißt, Gott erwartet von uns, dass wir diese Richtlinien und diese Grenzen einhalten. Gott möchte, dass wir ihm durch unser Leben Ehre bereiten. Auch das ist etwas, was Paulus sagt, nämlich an der Stelle, wo er skizziert da ein Verhältnis zwischen einem Sklaven und einem Herrn. Heute würden wir sagen, das Verhältnis zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und in Titus 2, in den Versen 9 und 10, da heißt es, die Knechte ermahne ich, die Arbeitnehmer ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen. Die Schüler ermahne ich, dass sie sich ihren Lehrern unterordnen. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das ist der Grund. Durch unser Leben in den zwischenmenschlichen Beziehungen sollen wir Gott Ehre bereiten. Im Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, Kindern und Eltern, Enkelkindern und Großeltern, Nachbarn, wo immer wir in zwischenmenschlichen Beziehungen stehen. Und deshalb, ihr lieben jungen Leute, kennt ihr eure Grenzen? Habt ihr euch Grenzen in eurem Leben gesetzt, bis wohin ihr geht und nicht weiter? Wie zeichnen wir uns ab in unserem Umfeld von unseren Schulfreunden, den Kommilitonen? Wie ist das? Sprechen wir die gleiche Sprache wie unsere Freunde? Ja, wir sprechen hoffentlich alle Deutsch. Aber wenn ihr einmal genau hinhört, welche Worte gebrauchen sie? Welche Schimpfworte sind ihnen geläufig? Wie ist das mit uns? Gebrauchen wir Schimpfworte in unserer Sprache oder sind sie uns fremd? Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt. Ich habe mit meinen Kollegen die Vereinbarung getroffen, dass, wenn sie bei mir im Büro sind oder wenn wir miteinander reden, dass wir bestimmte Worte vermeiden. Aber ich merke seit längerer Zeit, dass ich hier weitergehen muss. Das reicht nicht aus. Sie missbrauchen den Namen Gottes. Und ich wünsche mir, dass Gott mir einen Weg zeigt, wie ich ihnen zeigen könnte, dass es nicht gut ist, dass es verkehrt ist, dass sie den Namen Gottes missbrauchen. Und Gott kann und will uns hier an dieser Stelle helfen. Heben wir uns dadurch ab, sprechen wir eine andere Sprache. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin manchmal entsetzt, wenn ich Jugendliche höre und ich habe das erlebt, dass dann plötzlich ein solches Wort mit rausrutscht. Und ja, das kann uns passieren. Aber wenn es ein Indikator dafür ist, dass wir es in unserem Alltag so handhaben, dann sollten wir hier überdenken. Es geht ein Einfluss von uns aus auf andere Menschen. Wie hält es sich mit Witzen, die in unserer Gegenwart gesprochen werden, die wir hören? Und bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte mich keineswegs herausstellen und mir geht es, wie Robert es heute Morgen gesagt hat, wenn ich einige Beispiele bringe und vielleicht auch aus persönlichen Beispielen berichten kann, dann ist mir so klar, dass es mir an so vielen anderen Stellen fehlt, dass das, was ich tue, nicht ausreicht. Ich muss mehr tun. Und ich bin dankbar, dass Gott heute Morgen an so vielen Stellen zu mir geredet hat, was den Umgang mit meinen Kollegen und anderen Menschen anbetrifft. Aber, wisst ihr, ich erlebe das immer wieder, dass Kollegen manchmal sagen, oh, Nico ist da, ich erzähle dir den Witz später. Und wisst ihr, das ärgert mich nicht. Die Leute lachen dann ein bisschen, oder die Kollegen lachen dann ein bisschen, aber ich freue mich darüber, dass das so ist. Und ich wünsche, dass wir einfach den Mut haben, hier mal Stellung zu beziehen, wenn ein Witz zu weit geht, wenn er obszön wird, wenn er anzüglich wird. Und dass wir nicht noch selbst dazu beitragen würden. Und wir haben ja aus dem Epheserbrief gehört, dass diese Dinge in unserem Leben nichts zu suchen haben. Manchmal hören wir Witze über Petrus an der Himmelspforte, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob ich das hier einmal sagte. Ich habe meine Schwiegermutter da einmal erlebt. Wir waren in einer gläubigen Gesellschaft und dann erzählte die Frau eines Pastoren einen solchen Witz über Petrus an der Himmelspforte und wie, ich glaube, einige Politiker dann an diese Himmelspforte kommen. Und meine Schwiegermutter hat an einem Moment gesagt, Moment, das gehört sich doch hier nicht. Wir können doch nicht solche Witze machen. Und ich habe über ihren Mut gestaunt, ich habe den Mut nicht aufgebracht. Und ich glaube, das sind Situationen, in denen wir unseren Einfluss auf andere Menschen geltend machen sollen. Das ist nicht immer einfach, aber diese Möglichkeiten bieten sich in unserem Alltag. Und lasst uns selbst hier prüfen. Wie ist das? Können wir Sünde ablehnen, wenn sie an uns herangetragen wird? Und wisst ihr, das ist ja das Tragische. Wir müssen heute gar nicht mal die Sünde suchen. Arthur hat uns dieses Beispiel gebracht mit dieser CD. Und es gibt so viele andere Beispiele dafür. Da schickt dir jemand etwas über WhatsApp, irgendein schmutziges Bild, einen Film. Wie verhältst du dich da? Löschst du es nur? Oder kannst du demjenigen auch sagen, dass du das nicht mehr bekommen möchtest? Und wie ihm vielleicht auch begründen, warum du das nicht bekommen möchtest? Wie ist das, wenn uns Drogen angeboten werden? Vielleicht sagen wir, okay, Moment, damit haben wir doch nichts zu tun. Aber wisst ihr, dass ich weiß, dass das zum Problem auch für junge Menschen in der Gemeinde geworden ist, die irgendwo in einer Runde mal eine Zigarette angeboten bekommen haben. Oder die, wenn sie rumgereicht wird, auch mit an der Zigarette ziehen. Und die nicht Nein sagen zum Alkohol. Und ich weiß, dass dieses Thema umstritten ist. Und erst kürzlich sagte jemand zu mir, Moment mal, aber Alkohol ist doch keine Sünde. Nein, es wird mir sehr schwer fallen, mit der Bibel zu beweisen oder zu sagen, dass Alkohol Sünde ist. Ja, es gibt einen gewissen Grad des Alkoholgebrauchs, der zur Sünde wird. Aber was ist Volksdroge Nummer 1? Woran sind 2 Millionen Menschen in Deutschland gebunden? Alkohol. Und ich frage mich wirklich, ob es gut für uns ist, dass wir Berührungen an dieser Stelle sammeln. Oder können wir an der Stelle ein Ausrufezeichen setzen? Können wir sagen, Gott sei Dank, ich bin an dieser Stelle anders. Ich brauche das nicht. Auch hier müssen wir vorsichtig sein. Das kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe der Kollegin mal beim Umzug geholfen und wie das so ist, dann wird die Kiste Bier reingeschleppt und dann bietet mir ihr Schwager, glaube ich, eine Flasche Bier an. Und ich sagte dann zu ihm, ah, danke, ich komme auch ohne gut klar. Und das war das Schlimmste gewesen, was ich sagen konnte in der Situation. Der fühlte sich persönlich angegriffen. Er sagte, Moment mal, willst du sagen, dass ich ein Alkoholiker bin? Ich komme auch ohne klar. So, wir müssen hier weise sein. Lasst uns von Gott auch Weisheit erbitten, dass er uns auf Situationen vorbereitet. Aber wie ist das in unserem Leben? Machen wir an dieser Stelle einen Unterschied? Wir hörten das Thema Musik. Wie ist das, wenn unsere Freunde in der Schule mit 13, 14, mit 15 Jahren ihre ersten Beziehungen haben? Den ersten Freund, die erste Freundin, erste sexuelle Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das ist heute nicht anders, wie es vor 20, 30 Jahren war, dass auch ihr diese Möglichkeit dazu bekämt, eine Beziehung mit jemandem anzufangen, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Aber was ist deine Grenze an der Stelle? Wo beginnt das für dich? Und ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich hätte diese Möglichkeit gehabt, ja, wie viele andere von euch auch. Aber wisst ihr, ich habe damals gesagt, ich möchte in meinem Leben eine Frau kennenlernen und diese Frau für immer lieben. Die einzige. Und ich glaube, dass jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür ist. Und ich wurde dafür belächelt. Ja, aber wisst ihr, als dann mit 17, mit 18 Jahren, mit 20 Jahren und wenn ich manche bei einem Klassentreffen wieder treffe, sie fragen mich, hast du das durchgezogen? Und dann berichten sie manchmal aus ihrem kaputten Leben, aus ihren gescheiterten Beziehungen und sie würden so gerne das Rad zurückdrehen. Welchen Einfluss übst du an dieser Stelle aus? Hast du Grenzen? Kannst du dazu stehen? Bitte Gott, dass er dir hier hilft, auch Gedanken zu geben, dass der Heilige Geist dich gebrauchen kann, hier Dinge weiterzugeben. Ich komme zum Ende. Wo liegen unsere Grenzen? Haben wir Grenzen für unsere Beziehungen mit den Glaubensgeschwistern? Und ich möchte das ein wenig anders aufrollen, kurz nach dieser Gedanke. Ich hörte kürzlich von Jugendlichen, möchte nicht sagen, an welchem Ort das war. Weißt du, es ist bei uns manchmal so, wir treffen uns dann mit den Jugendlichen, wir unternehmen was zusammen, wir machen was und dann gehen wir einfach auseinander, ohne eine Andacht zu haben, ohne nochmal gemeinsam zu beten. Wie traurig ist das? Aber weißt du, wenn du das auch feststellst, wenn das dir in deiner Jugendgruppe auch manchmal so geht und du weißt, dass das in der Vergangenheit so passiert ist, was spricht dagegen, dass du dich mal vorbereitest, ohne es jemandem zu sagen? Und dass du mal den Mut aufbringst und sagst, wollen wir nicht noch zusammen beten? Und wenn keiner betet, dann bete du. Und es wird den Nächsten ermutigen, das nächste Mal vielleicht mitzubeten. Bereite die Andacht vor, bring einen Gedanken, einen kurzen Gedanken, der dir persönlich wichtig ist. Aber mach diesen Unterschied. So, lass es für dich in deinem Bezug zu deinen Glaubensgeschwistern, zu den Jugendlichen eine Grenze sein, dass ihr, wenn ihr zusammen etwas unternehmt, nicht auseinandergeht, ohne zumindest miteinander gebetet haben. Und Robert sagte uns, wie viele Gelegenheiten sich uns bieten, da ein Zeugnis für Menschen zu sein, die Gott vielleicht nicht kennen. Freunde, die ihr einfach mal mitbringt zum Volleyballspielen. Und ich war so dankbar, auf der letzten Jugendfreizeit, die wir hatten, da hat ein Jugendlicher den Schlüssel verloren. Und da waren gerade ein Elternpaar da, wir hatten Bubble Soccer gespielt. Das sind diese großen Bälle, in die du reinsteigst und dann Fußball spielst. Und da sind zwei Kinder da gewesen, die fanden das so faszinierend und fragten dann, ob sie auch mal spielen könnten. So, und jetzt standen die Eltern dabei, haben ihre Kinder gefilmt und jetzt ein Jugendlicher hatte den Schlüssel verloren und wir finden den Schlüssel nicht. Wir haben Taschen abgesucht, wir haben alles Mögliche abgesucht und dann kommt Helmut und sagt, kommt, lasst uns beten. Und so wie wir sind in der Gruppe, wir stellen uns zusammen und Helmut betet. Und es vergehen 5 Minuten und dann kommt ein Jugendlicher und sagt, der Schlüssel ist da. Und in der gesamten Zeit steht dieses Elternpaar dort. Wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Gelegenheiten. Wir müssen uns trauen. Wir müssen uns trauen. Und auch diese Situation hatte mich persönlich angesprochen. Ich stand länger da als mein Bruder Helmut. Warum habe ich das nicht getan? Aber lasst uns daraus lernen, dass wir uns nicht schämen um dieser Sache willen, dass wir Glauben haben. Da entbrennt ja ein Kampf, ja? Ja, werde ich den Schlüssel finden oder werde ich ihn nicht finden? Wird Gott das Gebet erhören oder wird er es nicht erhören? Aber wisst ihr, das ist zu kurz gedacht. Es geht doch um Gottes Ehre. Es geht doch darum, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn das unsere Motivation ist, wenn wir aus diesem Grund bitten, ich glaube, Gott wird sich verherrlichen, dort, wo wir ein Zeuge für unsere Mitmenschen sein können. Deswegen, lasst uns das leben. Jesus sagt in Matthäus 5, 16, dass wir unser Licht vor den Menschen leuchten lassen sollen, damit sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Leuchte vor den Menschen, damit sie den Vater preisen. Matthäus 5, Vers 16. Christus ist gekommen, um zu dienen. Und wir? Wie sieht das bei uns aus? Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir alle leben in nahezu allen Bereichen unseres Lebens in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe uns eine ganze Reihe davon genannt. Und noch einmal, was hat mein Nachbar davon, dass ich ein paar Jahre neben ihm lebe? Was hat mein Schulfreund davon, dass ich 10 Jahre mit ihm zur Schule gegangen bin? Was hat mein Lehrer davon, dass er mich unterrichtet hat? Im Mittelpunkt des Handelns Jesu stand immer der Mensch. Da, wo er Beziehungen zu anderen Menschen pflegte, ging es ihm um den Menschen selbst. Wie ist das bei uns? Können wir das gleicherweise sagen? Lasst uns darum bitten, dass Gott uns hilft, dass wir diese Sichtweise, dass wir uns diese Sichtweise aneignen, dass Gott uns hierbei helfen würde. Und dann möchte ich euch eine Ermutigung mitgeben. Was Paulus an die Philipper sagt, Philipper 2, Vers 13. Nach der Lutherbibel heißt es, Gott ist, der beides in euch wirkt, das Wollen und auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, Gott macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und in dieser Zuversicht, in dieser Erwartung sollten wir dieses Anliegen vor Gott bringen. Amen.